Hier ist Feuertrutz on Air, der Podcast für den vorbeugenden Brandschutz. Diese Folge wird unterstützt von der Lindner Group, ihrem zuverlässigen Partner für ganzheitliche Lösungen rund um Innenausbau, Gebäudehülle, Gebäudetechnik, Isoliertechnik und Brandschutz aus einer Hand.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuertrutz on Air, dem Podcast für den vorbeugenden Brandschutz. Mein Name ist André Gesellchen und ich freue mich heute gemeinsam mit gleich zwei Experten, nämlich Katharina Moosmüller und Professor Klaus Lang, über das spannende Thema Brandschutz im Krankenhausbestand zu sprechen. Krankenhäuser gehören zu den komplexesten Sonderbauten, insbesondere wenn es um den Bestand geht. Veraltete Bausubstanz, gewachsene Strukturen, lückenhafte Dokumentation und stetige Anpassungen stellen erhöhte Anforderungen an den vorbeugenden Brandschutz. Deshalb besprechen wir unter anderem auch an einem konkreten Beispiel, wie technische, bauliche und organisatorische Herausforderungen praktisch gelöst werden können. Frau Moosmüller, Herr Professor Lang, herzlich willkommen.
Hallo Herr Gesellchen, danke auch meinerseits und ich freue mich sehr, heute mit Ihnen über dieses spannende Thema sprechen zu dürfen.
Wunderbar. Im ersten Teil des Gesprächs wollen wir auch mit Ihnen, Frau Moosmüller, herausarbeiten, welche Aufgaben sich für den vorbeugenden Brandschutz in Krankenhäusern im Bestand ergeben. Sie sind Bauingenieurin, Nachweisberechtigte für den Brandschutz in Bayern und Entwicklungsingenieurin in der Abteilung Brandschutz bei der GIB, Gesellschaft für innovative Bautechnologie. Aber wann hatten Sie denn zuletzt im Kontext Brandschutz mit einem Krankenhaus zu tun?
Ja, die Thematik des Brandschutzes im Sonderbau Krankenhaus liegt bei mir tatsächlich gerade wieder sehr aktuell auf dem Schreibtisch. Wir durften als GIB letztes Jahr ein Krankenhaus, ein bestehendes Krankenhaus, bei der Leistungsphase 1 bis 4, das heißt bei der Nachweiserstellung bis hin zur Baueingabe, begleiten und befinden uns da gerade bei diesem Bauvorhaben in der Leistungsphase 5, das heißt in der Ausführungsplanung.
Welche Besonderheiten weist denn jetzt mal grundsätzlich der Sonderbau Krankenhaus im Vergleich zu anderen Bestandsgebäuden auf, jetzt natürlich aus brandschutztechnischer Sicht?
Ja, für mich persönlich stellt das Krankenhaus eigentlich mit den komplexesten und anspruchsvollsten Sonderbau dar. Wenn man es jetzt mal ganz rein baulich betrachtet, handelt es sich ja in der Regel um sehr ausgedehnte, sehr große Gebäude, die sich in der Regel ja auch in einem 24-7-Betrieb befinden, mit den unterschiedlichsten Nutzungsbereichen. Das heißt, ich habe in einem Krankenhaus sehr viele verschiedene Funktionsbereiche. Es kann jetzt von einer Notaufnahme über ambulante Einrichtungen hin dann zu spezialisierten Funktionsbereichen, wie jetzt großen Operationszellen, Kreißsälen oder Intensivstationen gehen und natürlich auch die klassischen Pflege- und Krankenbettstationen. Das heißt, an dem Beispiel sieht man eigentlich schon mal, welche unterschiedlichen Nutzer und dementsprechend auch Nutzeranforderungen ich beim Krankenhaus habe. Und was daraus natürlich auch resultiert, ich habe in vielen Bereichen auch Nutzer, die in ihrer Selbstrettung stark eingeschränkt sind. Das heißt, im Krankenhaus muss ich auch ein besonderes Augenmerk auf die Rettungswege, auf die Rettungswegplanung und auch auf die Sicherstellung dieser funktionierenden Rettungswegsysteme legen. Das heißt, man sieht zusammengefasst schon, ein Krankenhaus ist ein sehr individuelles Gebäude, benötigt brandschutztechnisch ein extrem hohes Fachwissen, sowohl jetzt auf der nachweistechnischen Seite als dann auch auf der baupraktischen Seite und ist meist auch bei der Abhandlung extrem aufwendig und zeitintensiv.
Da könnte man jetzt ja davon ausgehen, wenn das ja so komplexe Gebäude sind, wo verständlicherweise der Brandschutz dann auch besonders wichtig ist, dass der funktioniert, dass wir da Regelwerke haben, die einem eigentlich klar sagen, wie muss ich das denn im Brandschutz machen mit dem vorbeugenden Brandschutz? Machen wir den kleinen Exkurs mal in die Welt der Vorschriften. Gibt es da baurechtlich gesehen klare einheitliche Regeln für Krankenhäuser in Deutschland?
Das war tatsächlich ein Thema, das mich bei meinem ersten Krankenhausprojekt extrem überrascht hat, dass es, um die Antwort schon mal vorwegzunehmen, da keine klare einheitliche Regelung gibt. Das heißt, das Bauordnungsrecht ist ja in Deutschland Länderrecht. Dementsprechend stellt erstmal jedes Bundesland für sich eine eigene Landesbauordnung in Anlehnung an die MBO auf. Und in dieser Landesbauordnung sind dann verschiedene Kriterien aufgelistet, die ein Gebäude als Sonderbau einstufen. Das ist dann abhängig zum Beispiel von der Größe und der Nutzung eines Gebäudes. Und unter diesen Sonderbautatbestand fallen auch Krankenhäuser. Ob es dann aber zu einem Sonderbau eine eingeführte Sonderbauvorschrift gibt oder nicht, hängt wieder vom Bundesland ab. Das heißt in Bayern, wir sind ja nachweisberechtigt in Bayern und auch das Büro sitzt in Bayern, deshalb jetzt da dieses Beispiel. In Bayern gibt es keine eingeführte Sonderbauvorschrift für Krankenhäuser. Das heißt, wir würden in einem Nachweis erstmal von einem ungeregelten Sonderbau sprechen. Wenn wir da zum Beispiel zu unserem Nachbarbundesland nach Baden-Württemberg schauen, da gibt es ja zumindest dann dieses Hinweisschreiben des Wirtschaftsministeriums, das schon mal ein Leitfaden für den baulichen Brandschutz und eben auch für den Bau und Betrieb von Krankenhäusern gibt. Und andere Bundesländer sind aktuell ja auch gerade dran, eine Krankenhausbaurichtlinie zu überarbeiten. Das heißt, es gibt aus dem Jahr 1978 ja die Krankenhausbauverordnung, die aber jetzt in einigen Bundesländern eben überholt und ja, neu aufgelegt werden soll. Zusammenfassend, da aber nochmal die klare Antwort, nein. Erstaunlicherweise gibt es für diesen komplexen Sonderbau keine einheitliche deutschlandweite Regelung.
Haben Sie sich denn diese doch etwas ältere Krankenhausbauverordnung mal angeschaut?
Wir schauen da regelmäßig rein. Wie schon angesprochen, gibt es ja für Bayern keine spezielle Sonderbauvorschrift für den Bau und Betrieb von Krankenhäusern. Das heißt, wir greifen da bei der Nachweiserstellung meist sowohl auf diese ursprüngliche Krankenhausbauverordnung zurück, als auch ganz gerne auf dieses Hinweisschreiben des Wirtschaftsministeriums von Baden-Württemberg, um da schon mal einen Planungsleitfaden zu haben. Abgestimmt werden muss das Ganze dann natürlich immer mit der unteren Bauaufsicht oder dem Prüfsachverständigen für Brandschutz, um da auch wirklich diese Planungssicherheit zu haben und im Vorfeld abzustimmen, auf welche Grundlagen wir uns da beziehen sollen.
Ich habe das auch deshalb gefragt, weil vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen. Mich interessiert, für wie hilfreich Sie denn so ein Muster halten würden. Sie haben es ja schon erwähnt, Krankenhäuser sind individuell. Wir reden jetzt über den Bestand. Da sind die natürlich sowieso gewachsene Entitäten. Aber im Neubau ist es ja nun mal auch so, dass Krankenhäuser durchaus sehr unterschiedlich sind. Kann so eine Richtlinie aus Ihrer Sicht genauso hilfreich sein, wie andere Sonderbaurichtlinien das sind, wo vielleicht die Gebäude homogener sind?
Es wird definitiv schwierig werden, da ein extrem einheitliches Regelwerk vorzugeben, weil einfach ja die Gebäudenutzung, die Gebäudekomplexität extrem abhängig von vielen Faktoren ist. Welches Krankenhaus habe ich? Habe ich den Schwerpunkt eher auf ambulante Einrichtungen, wo die Menschen in der Selbstrettung nicht so extrem eingeschränkt sind? Habe ich extrem große Pflegebereiche, habe ich vielleicht auch spezialisierte Klinikbereiche wie eine Neonatologie, wo ja nur Frühgeborene sind, wo ich sage, da ist die Selbstrettung ja gleich null. Das heißt, da ein einheitliches Korsett rumzuschnüren, wird sehr schwer werden oder ist aus meiner Sicht definitiv, ja, da vielleicht auch nicht der 100% richtige Weg, sondern da braucht es wirklich immer im Einzelnen dann eine Abstimmung mit den zuständigen Prüfbehörden, mit den zuständigen unteren Bauaufsichten, um da wirklich eine Planung zu finden, die dem Krankenhaus und der Sicherheit dient und jetzt nicht vielleicht auch Vorschriften dem Ganzen auferlegt, die dann für einzelne Teilbereiche deutlich überzogen wären.
Mein Eindruck ist, ich habe jetzt sicherlich nicht den kompletten Überblick über diesen Markt, und mein Eindruck ist, es werden ja doch relativ wenig große Kliniken komplett neu gebaut auf der grünen Wiese, aber praktisch jede größere Klinik ist ständig eine Baustelle, wird umgebaut, wird erweitert, es ändern sich Nutzungen. Ja, wie gehen Sie damit um oder anders gefragt, wann wird das zum Problem für den vorbeugenden Brandschutz?
Ja, da gibt es viele Ansatzpunkte, wo ich sage, das kann zum Problem werden. Natürlich, wenn ständig umgebaut wird, umgenutzt wird, kann es vorkommen, dass sich Rettungswegsituationen ändern. Das kann dann natürlich, wenn irgendwo auch mal durch einen Umbau ein zweiter Rettungsweg wegfällt, natürlich verheerende Auswirkungen haben. Das heißt, bei Umbauten muss man immer ganz klar prüfen, wie wirkt sich dieser Umbau oder dieser Anbau auf die bestehenden Bereiche aus. Dann habe ich natürlich bei Umbauten auch oft einen Eingriff in die Tragstruktur oder auch in feuerbeständige Wände. Wände, Decken, all die Themen werden da oft außer Acht gelassen und müssen dann wirklich genau betrachtet werden. Wo habe ich vielleicht eine unzulässig große Brandabschnittsfläche plötzlich durch diesen Umbau? Aber was natürlich auch vorkommen kann, wo habe ich vielleicht einen Umbau oder eine Umnutzung geplant, die so gar nicht möglich ist. Bei uns war das vor nicht allzu langer Zeit eben auch der Fall beim Projekt, dass man auf Flächen im Untergeschoss ausweichen wollte. In Kliniken ist immer wieder dieses große Platzproblem und man dachte sich, okay, diese Therapieräume packt man dann ins Untergeschoss und siedelt die da an, musste dann aber bei uns in der Planung feststellen, okay, der Flur, an den diese Therapieräume jetzt angrenzen, ist gar nicht als notwendiger Flur und somit als Rettungsweg ausgebildet. Und ich hatte auch keinen zweiten baulichen Rettungsweg. Das heißt, diese Nutzung konnte einfach an der geplanten Stelle auch gar nicht stattfinden. Und das sind dann eben so Themen, die man da frühzeitig in der Planung mit betrachten muss.
Aber würden Sie sagen, Umnutzungen oder so Änderungen im Betrieb, die schlagen, die jetzt relevant sind für den Brandschutz, die schlagen dann auch durch und werden entdeckt, weil der vorbeugende Brandschutz oder der betriebliche Brandschutz auch in den Kliniken doch einen hohen Stellenwert hat und da immer zum Beispiel ein Brandschutzbeauftragter ist, der das bemerkt und dann dafür sorgt, dass man das Gesamtsystem prüft, oder ist das nicht immer der Fall?
Ja, das ist leider nicht immer der Fall, weil einfach ein Klinikum natürlich ein riesengroßer Apparat ist, wo an vielen Stellen mal entschieden wird, okay, wir brauchen jetzt noch irgendwo Fläche, dann sucht man sich den nächstmöglichen Platz, auch immer wieder ganz typisch oder häufig gesehen, man braucht für eine Bettenlagerung irgendwo Stellflächen. Natürlich, man findet irgendwo eine freie Flurfläche, stellt da dann die Betten ab, da macht sich dann nicht zwingend derjenige, der jetzt beschlossen hat, man nutzt diese Fläche, auch wirklich Gedanken. Und da braucht es dann schon ein funktionierendes System seitens Krankenhaus, dass da Brandschutzbeauftragte vor Ort sind, diese Situation auch erkennen und dann natürlich entsprechende Maßnahmen einleiten und sagen, okay, wir brauchen hier einen Fachplaner, der die Situation bewertet. Dann kann man sich das gesamtheitlich anschauen und muss dann je nach Fall immer entscheiden, okay, kann das jetzt an dieser Stelle funktionieren, mit dem Belang des Brandschutzes in Einklang gebracht werden, oder muss man eine andere Lösung finden?
Mich interessiert auch, wenn Sie jetzt zu einem neuen Krankenhausprojekt hinzugerufen werden. Wie gehen Sie da initial vor? Also wir denken uns jetzt so ein gewachsenes, komplexes Konstrukt, wie Sie das geschildert haben, das müssen Sie ja dann erstmal durchschauen. Haben Sie da in der Regel einen Ansprechpartner, der Sie mit den Informationen versorgen kann? Oder wie gehen Sie vor, um das zu verstehen, was Sie da vorfinden?
Das läuft eigentlich in der Regel immer über eine Art klassische Soll-Ist-Abgleich. Das heißt, an uns tritt ein Ansprechpartner des Klinikums, meistens aus der Bauabteilung, häufig auch aus dem Facility Management heran, die schon extrem viel Wissen über die Baugeschichte, über die Entwicklung des Klinikums haben und senden uns dann im ersten Step mal alle Unterlagen, die für den Bestand vorhanden sind. Das können Genehmigungen sein, im besten Fall auch irgendwo Brandschutznachweise, Brandschutzpläne vom Bestandsgebäude. Wenn es diese Unterlagen nicht gibt, müssen wir natürlich auch erstmal noch einen Schritt zurückgehen, sind dann häufig bei der unteren Bauaufsicht, bei den zuständigen Landratsämtern oder auch mal im Staatsarchiv und ja, machen uns da lang auf die Suche nach genehmigten Unterlagen und die bereiten wir dann erstmal auf. Das heißt, wir bereiten einen Soll-Zustand vor, der erstmal zeigt, wie wäre denn das Gebäude genehmigt. Diesen optimalen Sollzustand nehmen wir dann und schauen dann vor Ort im Klinikum in einem bzw. meist mehreren Bestandsbegehungen, okay, wie wurde denn das Ganze vor Ort wirklich ausgeführt? Denn da unterscheidet sich ein Krankenhaus von allen anderen Bestandsbauten nicht wirklich. Das heißt, auch da gibt es immer wieder Abweichungen zwischen dieser genehmigten Soll-Situation und der Ist-Situation vor Ort. Dann werden diese zwei, ja, dieser Soll-Zustand und dieser Ist-Zustand erstmal gegenübergestellt, geschaut, okay, wo gibt es denn gewisse bauliche Abweichungen zwischen diesen zwei Zuständen? Und das Ganze wird dann von uns bewertet, wird geschaut, okay, wo habe ich eine Abweichung, die ich über Kompensationen beschreiben kann? Wo habe ich auch wirklich bauliche Handlungsmaßnahmen? Das Ganze wird dann natürlich immer eng mit dem Bauherrn, sprich dem Klinikbetreiber, mit eventuell zuständigen Architekten, mit anderen Fachplanern abgestimmt und aber auch immer ganz, ganz eng die Einbindung von der unteren Bauaufsicht oder einem Prüfsachverständigen für Brandschutz und gegebenenfalls auch der Brandschutzdienststelle, um da aus diesen, ja, aus dieser vorgefundenen Situation und aus dieser Abweichung zwischen Sollzustand und Istzustand da dann ein neues Brandschutzkonzept erarbeiten zu können.
Und worauf stoßen Sie da immer wieder? Was sind so typische Brandschutzprobleme in Krankenhäusern? Einiges haben Sie jetzt ja angesprochen, aber was sind so die Evergreens, wo Sie vielleicht schon, wenn Sie in ein neues Projekt gehen, schon damit rechnen, na, da werde ich bestimmt auch eine Schwachstelle finden. Gibt es da Dinge?
Ja, also ganz klassisch eben, wenn man jetzt mal bei der formellen Thematik bleibt, es gibt immer Abweichungen von, oder das heißt immer, es gibt häufig Abweichungen von der genehmigten Situation zur Bauausführung. Dass jetzt Nutzungen eben anders aufgenommen wurden. Aber auch wenn man jetzt tiefer baulich reingeht, sehen wir ganz, ganz häufig bei notwendigen Fluren, dass da extreme bauliche Ausführungsmängel vorhanden sind. Das heißt, der mag vielleicht irgendwann mal alle Anforderungen an Wände, an Deckenanschlüsse erfüllt haben, aber mit einem immer höheren technisierten Stand kamen dann immer mehr Leitungen dazu. Die werden dann im Nachgang durch Wände geführt und diese Durchbrüche dann oft mangelhaft oder gar nicht geschottet. Unterdecken nicht mehr wirklich hergestellt, das heißt keine F30-Unterdecken in notwendigen Fluren. Das sind schon so diese typischen Ausführungsmängel, die wir immer wieder sehen.
Ja, gerade weil Sie ja schon geschildert haben, dass die Selbstrettung ja ein Problem ist in Krankenhäusern, je nach Station sicherlich unterschiedlich. Dann will man ja, dass die Rettungswege dann auf jeden Fall nutzbar sind. Da werden wir auch später nochmal in ein Beispiel reinschauen, ein bisschen tiefer schauen, was man da auch machen kann, wenn man auf so eine Situation stößt. Ich erlaube mir an der Stelle mal einen kleinen Einschub, denn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können unser heutiges Thema, also den Brandschutz in Krankenhäusern, wunderbar vertiefen mit zwei aktuellen Angeboten von Feuertrutz. Zum einen beim Brandschutzkongress am 24. und 25. Juni. Da wird es einen eigenen Kongressblock nur genau zu diesem Thema geben mit drei Vorträgen, die auch aufeinander aufbauen, also bauliche, anlagentechnische und organisatorische Aspekte betrachten. Und es gibt ein druckfrisches Fachbuch mit dem Titel Brandschutz in Krankenhäusern, das ganz ausführlich, praxisnah und reich bebildert ist. Und das empfehle ich Ihnen sehr, sich das mal anzuschauen. Unter www.feuertrutz.de/Bücher finden Sie das bei unseren anderen Büchern auch. Aber zurück zu Ihnen, Frau Moosmüller. Worüber ich mit Ihnen noch sprechen möchte, sind die Technikzentralen in Krankenhäusern. Welche Rolle spielen die aus brandschutztechnischer Sicht? Und gibt es da auch so typische Schwachstellen, auf die Sie stoßen?
Ja, die Technikzentralen nehmen eigentlich ein immer größeren Stellenwert ein. Ist aber natürlich auch selbsterklärend, weil natürlich der technische Fortschritt bei der Medizin immer größer wird. Das heißt, wir haben eine immer größere Anzahl an Technik, die in einem Klinikum untergebracht wird, an Leitungen, die natürlich auch irgendwo durchs Klinikum geführt werden muss. Und diese Systeme müssen ja auch oft redundant ausgeführt werden, um einfach den Klinikbetrieb nicht zu gefährden. Das heißt, an uns ist schon auch immer seitens Betreiber des Klinikums natürlich der Anspruch, diese Technik extrem leistungsfähig zu halten, sehr hoch. Und für uns als Brandschützer auf der anderen Seite natürlich auch der Anspruch, diese Technikzentralen so abzutrennen, um da keine mögliche Brandgefährdung oder unnötig hohe Brandlasten für den Klinikbetrieb zu erzeugen. Das heißt, diese Technikzentralen werden dann natürlich irgendwo baulich abgetrennt, werden in eigenen Bereichen aufgestellt. Und dann ist es für uns schon auch immer herausfordernd oder im Bestand stellen wir ganz oft fest, dass natürlich auch diese Leitungen, die aus der Technikzentrale rausgehen, in die unterschiedlichsten Bereiche des Klinikums abzweigen und da natürlich genau geschaut werden muss, sind die Abschottungsmaßnahmen, das heißt, wenn ich durch eine feuerbeständige Wand durchgehe, sind die Leitungen auch entsprechend einer MLAR, einer Musterlüftungsanlagenrichtlinie abgeschottet. Ein weiterer wichtiger Punkt, vor allem auch, weil ich gerade die Lüftungsanlage angesprochen habe, sind dann natürlich Brandschutzklappen. Da muss ein Augenmerk drauf gelegt werden. Sind diese Klappen regelmäßig gewartet? Mit welchen Funktionen sind diese Klappen ausgestattet? Natürlich will man in einem Brandfall, will und muss man zwingend unterbinden, dass sich irgendwo eine Ausbreitung von Brand- bzw. Rauchgasen über diese Lüftungsanlage in unterschiedliche Brandabschnitte hätte. Und da sehen wir natürlich immer wieder diese Diskrepanz zwischen der Anforderung des Klinikbetreibers, der natürlich sagt, okay, in Operationssälen benötige ich diese Lüftung, die darf auf keinen Fall abgeschaltet werden. Auf der anderen Seite diese Anforderung des Brandschutzes, wo man natürlich sagt, okay, im Brandfall muss eine Rauchverschleppung zwingend unterbunden werden und müssen diese Lüftungsanlagen an gewissen Stellen abgeschaltet werden. Und das erfordert dann natürlich schon eine enge Abstimmung zwischen den unterschiedlichen Fachplanern, um da die Belange des Brandschutzes, aber auch die Aufrechterhaltung des Klinikumalltags da übereinzubekommen.
Werbung. Die Lindner Group steht für vorbeugenden Brandschutz aus einer Hand, der Gebäude und Menschen schützt. Das Motto der Experten für integrierte Brandschutzlösungen: 100% sicher, 100% Lindner, damit es gar nicht so weit kommt. Als Komplettanbieter begleitet Lindner ihr Projekt von der Planung über den Bau bis zum Betrieb mit individuellen, geprüften und zertifizierten Brandschutzlösungen für Büro- und Industriegebäude. Lindner, Ihr Partner für ganzheitlichen Brandschutz.
Was auch noch ein interessanter Aspekt ist, ist ja, wie man dann den Brandschutz im laufenden Betrieb sicherstellen kann, ohne dass es schwierig wird, in diesem Betrieb, der ja wichtig ist, aufrechtzuerhalten. Also wenn Sie mit Ihrem Soll-Ist-Abgleich fertig sind und Sie haben da doch wesentliche Mängel festgestellt, die man jetzt auch beheben muss und die Bauphase beginnt, wie lässt sich das denn lösen? Gibt es da auch Tipps, die man geben kann, ohne dass man das Krankenhaus jetzt für 6 Monate lang stilllegt, was schwierig ist bei der Versorgung?
Ja, also das ist definitiv schwierig und da würde auch jeder Bauherr bei uns sofort Alarm schlagen. Das heißt, da sind wir natürlich auch wieder gefordert, das Ganze in möglichst, wenn es der Bauablauf hergibt, in kleingliedrige Bauabschnitte zu unterteilen. Und natürlich auch irgendwo eine Abtrennung zwischen dem laufenden Klinikbetrieb und der Baumaßnahme zu schaffen. Es kann jetzt sein, dass man irgendwo vorübergehend Brennwände setzen muss, dass man Staubschutzwände setzt etc. Da ist dann aber schon auch die Herausforderung an uns als Brandschutzfachplaner, genau zu schauen, habe ich durch diese Baumaßnahme irgendwo Eingriffe in das bestehende Rettungswegesystem. Weil natürlich darf durch diese Baumaßnahme eine Rettung der Person im Brandfall nicht gefährdet sein. Das heißt, ich muss meine Flurbreiten, wenn ich da irgendwo eine Staubschutzwand aufstelle, die übrig bleibenden Flurbreiten überprüfen. Komme ich da noch durch in einem Liegentransport? Sprich, kann ich da noch ein Krankenhausbett durchschieben? Wo muss ich eventuell Türen setzen? Wo muss ich neue Rettungswege nach draußen schaffen? Das sind so Themen, die dann wirklich genau abgestimmt werden müssen, um da den Klinikbetrieb aufrechtzuerhalten und trotzdem diese funktionierende brandschutztechnische Sicherung der Baustelle zu gewährleisten.
Ja, interessant. Man sieht also die besonderen Herausforderungen, die ziehen sich durch alle Phasen von so einem Projekt offensichtlich durch. Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch verraten, dass Sie bei einem Projekt in einem Krankenhaus auf Wände von notwendigen Fluren gestoßen sind, deren Feuerwiderstand sich nicht mehr plausibel nachweisen ließ. Und an der Stelle begrüßen wir jetzt unseren zweiten Experten heute, nämlich Professor Klaus Lang. Er lehrt an der TH Rosenheim baulichen Brandschutz, hat als Bereichsleiter der Forschung und Entwicklung bei der Lindner Group viel Expertise aufgebaut und ist seit mehr als 25 Jahren Mitglied im DIN-Normungsausschuss NA 005-5202AA, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Herzlich willkommen, Herr Professor Lang.
Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Vielen Dank für die Gelegenheit, das hier mal ausführen zu können. Dankeschön.
Ja, ich bin froh, dass auch Sie da sind, aber helfen Sie mir bitte erstmal ganz kurz auf die Sprünge. NA 005-5202AA. Ist das ein Teil der Normenreihe DIN 4102?
Ja, das ist, man kümmert sich auch um die DIN 4102, aber natürlich hat die 4102 natürlich viele Teile, was die Prüfungen von Bauteilen und Baustoffen betrifft. Da kümmert sich eigentlich um den gesamten Sektor, das sind ja 22 Teile, hat die DIN. Und zum anderen ist es natürlich der Spiegelausschuss zu den europäischen Geschichten, also zu CNTC 127, Working Group 1 und 7. Also alles, was sich in Europa gespiegelt wird, bezüglich der Baustoff- und Bauteilnachweise, Brandprüfung, wie prüfen wir, wie klassifizieren wir. Es geht also querbeet. Wir sind hier eine Expertenrunde aller Couleur, wenn wir es mal so sagen. Jeder bringt seine Expertise ein. Es geht im Bereich Trockenbau, Unterdecken, Doppelbodensysteme, genauso wie Massivbau. Wir haben reaktive Brandschutzsysteme für Stahlbaukonstruktionen, Fassaden, Schocksysteme, Feuerabschlüsse, nur mal einige zu nennen. Also das ganze Feld der Bauteile ist sehr groß. Deutschland. Und wenn sich da in Europa was tut, an welcher Stelle werden hier Normen angegriffen, aufgegriffen, geändert? Werden wir aktiv, sitzen uns in die europäischen Gremien und sprechen hier mit, damit wir auch natürlich sicherstellen, das deutsche Schutzniveau natürlich zu halten.
Okay, das wird Ihnen bei dem Projekt, über das wir jetzt ja noch sprechen wollen, sicher weitergeholfen haben, dieses ganze Wissen daraus. Ja, also mal zurück zu diesem Krankenhaus mit den fraglichen Wänden im notwendigen Flur. Können Sie uns mal davon berichten, was war das für eine Situation und wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, das hat sich eigentlich ergeben. Das Gebäude ist natürlich schon sehr, sehr alt, also weit über 40 Jahre, und also Krankenhaus lebt natürlich. Und Sie haben ja einige Dinge vorher schon angesprochen. Gewisse Mängel, bauliche Mängel, Brandschutzmängel stellen sich während des Betriebs auch ein. Irgendwelche Nachrüstungen, Umnutzung, was die Frau Moosmüller vorher schon beschrieben hat. Aber wir haben natürlich auch Fälle, und in dem Fall so, dass man eigentlich feststellen musste, bei Brandschutzbegehungen, die immer wieder durchgeführt werden, dass die notwendigen Fluren nicht funktioniert haben, beziehungsweise von Anfang an eigentlich nicht richtig gebaut wurden. Bauliche Mängel vorlagen, also der Feuerwiderstand war dann in Frage gestellt. Diese feuerhemmende Bauweise, haben wir die eigentlich? Hat das da richtig? Also die Mindestanforderungen an jeden notwendigen Flur, auch in Krankenhäusern. Und dann musste man eben das im Detail überprüfen und musste feststellen, es war leider nicht so. Man konnte es aber auch über DIN normgerechte Aufbauten oder gar angelehnt an irgendwelchen Prüfzeugnissen, die wir ja bei notwendigen Fluren in Leichtbauweise haben, auch für Unterdecken, konnte man hier eigentlich das auf dem kalten Weg, wie ich das immer bezeichne, eigentlich nicht beruhigt absegnen bzw. bestätigen, dass hier eine Feuerwiderstandsklasse vorliegt. Und dann wird es auf den Betreiber schwierig, sich irgendwie auf Bestandsschutz zurückzuziehen. Ja, das ist auch gerne ein Mittel, um solche Dinge zu vermeiden. Weil faktisch liegt ja dann ein Schwarzbau vor. Ja. Wenn Sie keinen Nachweis haben für auch ein in Betrieb befindliches Krankenhaus notwendiger Flur, dann geht das eben nicht mehr über Bestandsschutz. Das heißt, Sie müssen neu ran und versuchen, neu nachzuweisen. Und eins, ich sage mal, das letzte Mittel, das man tun kann, sind eben Details nachzuweisen, eben eine Brandprüfung nachzustellen mit den baulichen Gegebenheiten, die wir am Bau vorfinden, also im Betrieb vorfinden. Und das war hier konkret der Fall, dass man viele Mängel hatte, nicht nur was Durchführungen betrifft, sondern Lüftungsanlagen oder andere Leitungsanlagen, sondern im grundsätzlichen Aufbau der Wände, die teilweise ja nicht bis zur Rohdecke geführt waren. Und gerade bei nicht tragenden Trennwänden, was Gipskartonwände darstellen, wenn Sie da noch Decken befestigen, bei notwendigen Flur, selbstständige Brandschutzdecken, die haben ja Lasten, die einleiten dann in die Wände. Und das muss man dann komplett im Auge haben. Und da hat man dann den Versuch eben, hier quasi eine Art Tunnellösung nachträglich auch nachzuweisen. Also mit in Verbindung mit der Decke, also hat man dann die Gewichte auch simuliert bei dieser Brandprüfung. Und da geht eigentlich kein Weg vorbei, an amtliche Prüfanstalten zu gehen. Ja, in Europa haben wir eine ganze Reihe von Prüfämtern und dann nach europäischen Spielregeln hier diese leichten Trennwände, belastete Trennwände in dem Fall, so wie sie eben vor Ort waren, nachzuweisen. Ich muss aber schon sagen, wir hatten schon eine Expertise abgegeben. Wir sehen das deutlich über F30 feuerhemmende Konstruktion, sogar wahrscheinlich sogar eine hochfeuerhemmende Bauweise, was sich dann nach Prüfung auch bestätigt hat. Der Betreiber war natürlich halt froh, das auch zu bestätigen. Und Sie haben vorher schon angesprochen, das Problem bei Krankenhaus ist natürlich, dass die Montage, das dann zu tun, auch umzusetzen. Und von daher auch immer wichtig, wie schaut denn ein Sanierungskonzept aus? Man kann natürlich in Teilabschnitten denken, so wie das Frau Moosmüller vorher auch schon gesagt hat. Oder auch intelligente Lösungen lassen teilweise eben dann eine Sanierung von Flurseite aus zu, sodass man eben die Krankenzimmer gar nicht beaufschlagen muss oder zumindest komplett räumen muss oder gar aus dem Betrieb nehmen muss. Ja. Also auch solche Wege gibt es, das nachzuweisen.
Da hätte ich noch eine Frage zu dem Brandversuch. Wie funktioniert das praktisch? Baut man das, was man vorgefunden hat, dann in der Prüfanstalt nach? Oder entnehmen Sie Bauteile und die werden dann, also die Originale werden dann geprüft?
Ja, es geht beides. In dem Fall, also wenn es jetzt bei notwendigen Fluren hat man das nachgestellt, weil Gipskartonwände mit Feuerschutzplatten, die gibt es ja seit 40 Jahren schon, also in der Qualität und noch länger, dass man hier quasi den Aufbau dezidiert aufgemessen hat auf der, also am Projekt und diese Randbedingungen in ein Prüflabor 1:1 nachgebaut. Also da wurde nichts entnommen. Aber ich kenne schon andere Fälle, das eignet sich zum Beispiel, wenn Sie Brandschutztüren nehmen, Feuerschutzabschlüsse, hatten wir mal einen Fall mit über 400 Brandschutztüren, die man nicht wusste, sind sie denn noch T30 oder was haben die eigentlich? Man hatte eigentlich die Zulassungsschilder nicht mehr gefunden. Das ist auch gerne so ein Thema, was man übersieht bei Bauabnahmen, dass man hier die Zulassungsschilder der T30-Türen nicht mehr montiert hatte. Und das hat man irgendwie nach 30 Jahren erst festgestellt. Dann ist die Berufsfeuerwehr damals, es war ein Frankfurter Projekt, auch hergegangen, hat es in Frage gestellt. Einzige Chance, die Türen wurden dann wirklich vor Ort entnommen, hatten ein paar zersägt und hatten schon gesehen, ja, ist alles, schaut sehr gut aus von den Dimensionen, von den Aufschäumern, die hier verbaut werden, gerade bei solchen Brandschutztüren, die Schließanlagen. Also es hat schon sehr nach T30 gerochen. Aber man konnte es nicht anders nachweisen wie durch Brandversuch. Und da nehmen wir tatsächlich Originalbauteile, indem wir und haben wir das auch in der Prüfanstalt dann abgefackelt. Ja.
Das heißt, man kann schon wirklich einiges damit auch prüfen. Wie funktioniert das dann am Ende des Tages? Also die Prüfanstalt erstellt dann ein Gutachten dazu und das ist für Sie als Planerinnen und Planer dann die Grundlage, dass Sie eine Aussage treffen, das darf hier so bleiben, weil es erfüllt den Feuerwiderstand, der gefordert wäre. In diesem Flur ist das so?
Ja, genau so ist es. Wir haben da dann die Spielregeln, wie in einer Brandprüfanstalt nach Euronorm natürlich das Bauteil zu prüfen ist. Und wenn das diese Kriterien erfüllt, diese Kriterien der Feuerwiderstandsprüfung, stellt das Institut oder das Amt einen Prüfnachweis aus, einen offiziellen Prüfnachweis. Mit dem könnten Sie ja quasi dann, Sie brauchen offiziell zwei Prüfungen, wenn Sie jetzt an bauaufsichtliche Prüfzeugnisse denken. Aber für ein Objekt reicht tatsächlich eine Objektprüfung, wenn man es mal so nennt, allerdings nach europäisch geltendem Recht geprüft. Wenn die Klassifizierung dann zulässig ist, in Feuerhemmen oder gar noch höher einzustufen, dann gibt es dieses Dokumentär und auf der Basis werden dann diese Nachweise, also auch die Brandschutznachweise, aufsetzen.
Das ist ja bestimmt in der Regel dann auch eine wirtschaftliche Abwägung, auch für den Bauherrn, dass er sagt, ich erspare mir damit sehr viele Kosten für den Austausch zum Beispiel von Hunderten von Türen, dann lohnt sich das. Aber wo sehen Sie denn persönlich so die Grenzen von solchen Brandversuchen? Also wo eignet sich das auch nicht mehr als Mittel, um etwas nachzuweisen?
Ja, Sie haben schon recht, das ist eigentlich in erster Linie eine wirtschaftliche Betrachtung, ja, zu sagen, wie viele Stückzahlen stehen dahinter. Allerdings, wenn man mal über Brandschutztüren spricht, da ist natürlich bei 100 Stück schon eine Größenordnung da, wenn Sie die kaufen müssen, da sind Sie in der Gegend von 300.000, 400.000 Euro. Und bei Brandprüfungen, da sprechen wir vielleicht von 40.000 bis 60.000 Euro mit Aufbau des gesamten Nachweises. Eins möchte ich nicht verhehlen, es gibt natürlich zulassungspflichtige Bauteile, wie das bei Brandschutzklappen der Fall ist oder bei Türen, die dann ein Zulassungsverfahren brauchen. Da kann es durchaus sein, dass man dann noch den Weg über eine Zustimmung im Einzelfall, die Möglichkeit haben wir noch, nach dem Baurechter bei uns in Deutschland, dessen Nummer natürlich diesen Weg zu gehen. Auch das ist möglich. Aber es ist, wie gesagt, beides eine wirtschaftliche Überlegung, auch eine zeitliche. Ein Krankenhaus, das erste, was wir gesprochen haben mit den notwendigen Fluren, da waren ja mehrere Kilometer notwendige Flure betroffen. Da können Sie sich schon mal das Volumen wirtschaftlich vorstellen, aber auch, was das für Krankenhaus bedeutet, wenn Sie so große Mengen rausnehmen müssen aus der Versorgung.
Definitiv. Ja, Herr Professor Lang, herzlichen Dank für diesen Exkurs zu den Brandversuchen in diesem Projekt. Mal wieder zurück zu Ihnen, Frau Moosmüller. Was wären denn abgerundet so Ihre Empfehlungen, damit Eigentümer und Betreiber von Krankenhäusern brandschutztechnisch auf der sicheren Seite bleiben? Gibt es da Tipps, die man geben kann?
Ja, zum einen, wenn es jetzt um Umbauten, Anbauten oder Umnutzungen geht, ist natürlich die klare Empfehlung, dass man sagt, umso früher ein Brandschutzfachplaner eingebunden wird, umso besser, um einfach da.
Das habe ich noch nie gehört, Frau Zwiller. Nein. Das hat ja jeder Brandschützer. Ich will deswegen nicht sagen, dass das nicht relevant ist, sondern im Gegenteil. Aber das ist ja wirklich, das zieht sich ja wirklich durch alle Projekte durch und sollten sich vielleicht viele mal zu Herzen nehmen.
Das stimmt definitiv, ja. Und häufig wird dann auch immer geschimpft, dass der Brandschutz ja so teuer ist. Liegt aber meiner Meinung nach tatsächlich daran, dass er häufig auch einfach zu spät mit eingebunden wird. Das heißt, das ist schon ein wichtiger Punkt, da diese frühzeitige Einbindung der Fachplaner, dann werden natürlich auch andere Fachplaner hinzugezogen. Das heißt, um da wirklich eine Planungs- und Rechtssicherheit zu haben, ist dieser Zeitpunkt der Einbindung natürlich ganz entscheidend. Aber was dann natürlich auch der Fall ist, wir haben ja schon drüber gesprochen, manche Fehler schleichen sich dann während des Betriebs ein. Das heißt, um als Eigentümer und Betreiber da rechtssicher zu bleiben, muss ich dann natürlich auch diese ganzen organisatorischen Brandschutzmaßnahmen im Betrieb leben. Das heißt, ich muss als Betreiber eine Brandschutzordnung aufstellen, diese einführen und auch wirklich an die verantwortlichen Stellen weitergeben. Ich muss regelmäßige Brandschauen durchführen. Eine Brandschutztür, die aufgekeilt ist, bringt im Brandfall auch nichts. Das heißt, ich muss wirklich da mit wachem Auge durch so ein Klinikum gehen und muss da auch die Sensibilität der Mitarbeiter und der verantwortlichen Brandschutzbeauftragten und Brandschutzhelfer wirklich darauf legen, diesen Brandschutz dann auch während des Betriebs zu leben.
Und Sie haben bestimmt auch nichts dagegen, wenn die Dokumentation stimmt im Krankenhaus und wenn alle Unterlagen vernünftig aufbewahrt werden, damit, wenn Sie dann mal zum Projekt hinzugezogen werden, Sie nicht erst in Archive steigen müssen und Detektivarbeit leisten müssen, vermute ich.
Das wäre natürlich das Wünschenswerteste für uns, ja.
Dann schauen wir jetzt mal nach vorne zum Abschluss unseres Gespräches. Wenn Sie so auf die Entwicklung des Brandschutzes in Krankenhäusern blicken, wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf? Bei der Technik, bei den Vorschriften oder am Ende des Tages bei den Menschen?
Ja, wahrscheinlich gibt es da nicht die eine Säule, die das Ganze heilen wird, aber wir haben ja schon mal ein bisschen über die Vorschriften gesprochen. Das ist für mich so der schwächste Punkt in dieser Reihe, weil wir ja schon gesagt haben, ein Krankenhaus ist sehr individuell. Das heißt, da muss ich wirklich mir jedes Gebäude als Individuum, als einzelnes Projekt anschauen. Der größte Hebel wird da irgendwo zwischen Anlagentechnik und dann, wie vorher schon mal erwähnt, den Menschen vor Ort liegen. Das heißt, ich muss über Anlagentechnik, über Brandmeldeanlagen sicherstellen, dass ein Brand, egal ob der jetzt in einem Patientenbereich oder irgendwo in einem Technikbereich, wo jetzt vielleicht nicht jemand das direkt merken würde, dass da einfach frühzeitig dieser Brand erkannt wird und auch entsprechend alarmiert wird. Und dann aber natürlich auch, wie vorher schon mal gesagt, die zuverlässigste Brandfrüherkennung bringt nichts, wenn die Menschen vor Ort dann nicht wissen, okay, wie muss ich mich in dieser Situation verhalten? Wir haben da wirklich ein hochsensibles Nutzerklientel mit Patienten, die im Brandfall auf Fremdhilfe angewiesen sind. Das heißt, das Personal vor Ort muss wirklich extrem darauf geschult werden, diese Sicherheitskultur, dieses Evakuieren im Brandfall zu leben und muss auch in der Lage sein, dann in diesen Situationen zu handeln.
Spannend. Herzlichen Dank, Frau Moosmüller und Professor Lang, für dieses Gespräch und die umfassenden Einblicke in den Brandschutz von Krankenhausbestandsgebäuden. Ich habe viel gelernt heute. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Sehr gerne auch von meiner Seite.
Und das war's für diese Folge von Feuertrutz on Air. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn wir weitere spannende Aspekte des Brandschutzes beleuchten, bleiben Sie sicher.